Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Am 23. Juni 1894, genau vor 125 Jahren, gründete sich an der Sorbonne in Paris das Internationale Olympische Komitee. Aus einem kleinen Verein, der vorwiegend aus Adligen bestand, entwickelte sich durch die enorme Zugkraft der Olympischen Spiele eine der mächtigsten und vermögendsten Sportorganisationen der Welt. Wie haben sich die Ideen dieses Gremiums im Laufe der Zeit verändert? Welche Zäsuren prägten das IOC und wie sieht die Zukunft aus? Darüber diskutieren Wolfgang Mennig, Professor für Wirtschaftswissenschaften in Hamburg und Ruder-Olympiasieger 1988, sowie Dr. Christian Wacker, Vizepräsident der Internationalen Gesellschaft der Olympiahistoriker ISOH. Die Fragen stellt Erik Eggers.
Als olympische Halbgötter werden sie verehrt wie verspottet, abwechselnd als erzkonservativer Herrenclub oder als kommunistische Erfüllungsgehilfen beschimpft, als eitle, versnobte Großkapitalisten oder als proletarische Staatsfunktionäre eingestuft, als unzulängliche Idealisten belächelt oder als politische Mafia gefürchtet. Im Grunde weiß man nichts Rechtes, mit dem IOC anzufangen. Es hat keine Macht, kein Vermögen, keinen Einfluss in der Weltöffentlichkeit. Und doch ist es wahrscheinlich die einzige Organisation von Weltrang, die in diesem Jahrhundert die gestellte Aufgabe voll und ganz erfüllte. So formulierte es der deutsche Sportfunktionär Willi Daume, selbst IOC-Mitglied, 1973 in einem Vorwort des Buches Männerorden, in dem der Publizist Karl Adolf Scherer das IOC porträtierte. Herr Wacker, ist das eine Formulierung oder eine Beschreibung der IOC-Mitglieder, die heute noch passen würde?
Also was dieses Zitat definitiv anspricht, ist die Heterogenität der IOC-Mitglieder und die wird noch umso stärker, wenn man das vor den entsprechenden Zeithorizonten einordnet. Man kann, glaube ich, definieren, dass die Frühzeit des IOC eine Zeit war, in der die Intentionen, den Sport als globales Phänomen aufzubauen, wesentlich stärker waren und auch ein wesentlich stärkeres verbindendes Element waren. Und je stärker die Bewegung wurde, desto größer wurden natürlich auch die Interessen einzelner Nationen und einzelner Staaten, sich in diese Bewegung mit einzubringen.
Ja, das IOC feiert in diesen Tagen seinen 125. Geburtstag. Vielleicht gehen wir noch mal zurück zur Gründung dieses Vereins, der es ja ist. Warum hat sich das Internationale Olympische Komitee ausgerechnet 1894 in Paris gegründet?
Das ist eine Frage, zu der man vielleicht ein bisschen ausholen muss, aus dem ganz einfachen Grund, das war nicht von langer Hand geplant, ein IOC zu gründen, sondern das war eine Verkettung verschiedener Umstände, die zusammentrafen. Zum einen hat ein Herr namens Pierre de Coubertin sich intensiv mit Reformpädagogik beschäftigt und die große Intention und das Ziel, Sportpädagogik in französischen Schulen einzuführen. Also er hat sich damit beschäftigt schon circa 10 Jahre vorher, als er England bereist hat und angetan war von dem College-Sport und von den Sportprogrammen, die es dort an den Schulen gab, und wollte ein solches System auch gerne in Frankreich gesehen haben. Es gab dann 1889, also zur großen Weltausstellung in Paris, als der Eiffelturm eingeweiht wurde, eine große Konferenz eines Komitees zur Bewerbung des Sportunterrichts in französischen Schulen, und Pierre de Coubertin war Generalsekretär in dieser Konferenz. Und zu dieser Konferenz hat er Folgendes getan: Er hat eine Umfrage in die Welt geschickt und 18 Antworten erhalten von ganz verschiedenen Institutionen, vor allem aus dem angelsächsischen Raum, die eben über den Sportunterricht gesprochen hatten. Und mit diesen Informationen ausgestattet und vor allem mit vielen Kontakten aus dieser Umfrage heraus wurde dann diese sehr erfolgreiche Konferenz geleitet und durchgeführt. Und 5 Jahre später, also 1894, sollte erneut eine Konferenz organisiert werden, in der es um die Sportpädagogik in Frankreich gehen soll und um das Amateurideal. Die Konstellation der Personen, die dort teilgenommen haben, war eine sehr gute und hat sich im Prinzip aus der Konferenz 1889 heraus entwickelt, sodass man also sagen kann, die Beteiligten des ganz, ganz frühen IOCs und die Mitstreiter Pierre de Coubertins waren allesamt Leute, die er also seit einigen Jahren schon gekannt hat und mit denen er auch Kontakt hatte.
Dann gründet sich das IOC 1894 in Paris. Was war denn die Idee, die dahinter steckte?
Naja, also ursprünglich nach der ersten Einladung ging es eben in erster Linie darum, über den Amateursport zu diskutieren. Das war natürlich ein Thema in dieser Zeit, denn immer mehr professionelle Sportler, die also mit dem, was sie taten, Geld verdient haben, sind in die aristokratischen Sportarten eingedrungen. Es wurde also über das Amateurideal diskutiert und sehr, sehr kurzfristig wurde dann noch über Olympische Spiele diskutiert. Das hat dann gut funktioniert. Die Diskussion der Olympischen Spiele sind soweit abgeschlossen worden, dass man sich eben für einen ersten Austrag Austragungsort entschieden hat, 96, übrigens gegen den Willen von Coubertin, sondern durch das Interesse eines Herrn namens Dimitrios Vikelas, der auch der erste IOC-Präsident wurde. Und das gesamte Thema eines olympischen Sportfestes hat also die Diskussion um das Amateurideal komplett überlagert und hat im Prinzip den Stein ins Rollen gebracht, der zum IOC, später zur olympischen Bewegung, zur olympischen Idee und all diesen Dingen führte.
In den 20er Jahren kann man ja sagen, dass die olympische Idee wächst. Wie sieht es denn aus mit den Spielen von 1936, die ja heute als Nazispiele eingestuft werden? Wie haben die Zeitgenossen und das IOC diese Spiele erlebt und wie haben sie die eingestuft?
Also diese Titulatur Nazi-Spiele empfinde ich als verkürzt, aus dem ganz einfachen Grunde. Erstens, die Spiele wurden zu einem Zeitpunkt vergeben, als die Nationalsozialistische Partei noch nicht an die Macht gekommen ist, also vor 1933. Und im IOC war das natürlich durchaus gelegen, dass also erstmalig ordentliche Budgets ausgegeben worden sind und natürlich dieser Nimbus der offenen, weltverbindenden, friedliebenden Spiele nach außen absolut aufrechterhalten worden ist. Und da würde ich mal so einschätzen, ist der Grund, weswegen die Spiele durchaus positiv auch von Zeitgenossen aufgenommen worden sind. Dass natürlich im Hintergrund schlimmste Bewegungen imstande waren, hätte man wissen müssen, denn Dinge wie Gleichschaltung etc. pp. Waren 1936 natürlich absolut offen. Es ist nur so, es war nicht zum ersten Mal, dass in einem autoritären Staat solche Spiele stattgefunden haben und es war vor allem auch nicht das letzte Mal.
Auch 1936 gab es, Sie haben es gesagt, irgendwie auch Probleme mit der Amateurfrage. Das ist ja eigentlich sozusagen die Konstante der olympischen Geschichte bis tief in die 80er Jahre hinein. Es gab einen großen Skandal 1912, weil der Zehnkampf-Olympiasieger Jim Thorpe vor ein paar Dollar beim Baseball verdient hatte. 1932 durfte der berühmte Läufer aus Finnland Paavo Nurmi nicht starten, weil er als Profi klassifiziert wurde. Warum hat das IOC überhaupt so lange an diesem Amateurparagraphen, an diesem Ideal festgehalten?
Meine Erklärung dafür ist, dass es ganz stark damit zu tun hat, dass die Gesellschaft den Ausgleich, das heißt also die Toleranz und die Offenheit gegenüber auch sozialen Randgruppen schlichtweg erst sehr, sehr spät erhalten hat. Und dass, bis sich sowas dann in so einer Institution wie dem IOC niederschlägt, Sie haben es ja angesprochen, dass ja tendenziell aus aristokratischen Kreisen rekrutiert wird, ist damit meiner Meinung nach auch zu erklären.
Herr Männig, Sie waren 1984 als Ruderer das erste Mal bei Olympischen Spielen und das waren auch noch reine Amateurspiele oder fast reine Amateurspiele, kann man sagen. Wenn man natürlich die Staatsamateure aus dem Ostblock mal weglässt, die natürlich unter Profibedingungen schon lange trainieren durften damals. Haben Sie sich nicht gefragt damals als Ruderer, irgendwie, warum zum Beispiel die besten Basketballer der Welt nicht antreten bei diesem Turnier in Los Angeles?
Na, vielleicht nicht die Basketballer, sondern vielleicht bei den Fußballern eher, dass man sich das gefragt hat. Aber offen gestanden war wahrscheinlich, die Erinnerung ist verblasst, auch so ein bisschen der Gedanke, ach, ist ganz gut, dass die nicht dabei sind. Die würden uns die Schau ganz schön stehlen, wenn jetzt die besten Fußballer dabei wären. Und das ist jetzt mal unser Festival und jetzt haben wir die Aufmerksamkeit.
Los Angeles war damals der einzige Bewerber überhaupt für diese Olympischen Spiele gewesen, nachdem andere Wettbewerber oder Mitbewerber sich abgeschreckt gefühlt haben durch das Beispiel von Montreal 1976. Montreal musste jahrzehntelang diese Schulden abtragen, die es investiert hatte in die Olympischen Spiele. War Ihnen damals als Athlet klar, wie schwierig die Lage oder wie prekär die Lage des IOC war?
Die Erinnerung verblasst, aber ich glaube das ehrlich gesagt nicht, weil ein Hochleistungssportler, der nebenbei übrigens auch noch studiert, und das galt ja für die meisten damals, der muss schon sehr, sehr fokussiert sein. Auch gewissermaßen engsichtig werden, wenn er in der Spitze mitrudern will oder mitarbeiten möchte. Und diese sportpolitischen Themen dürften bei den meisten Athleten auch heute eher im Hintergrund sein oder sportgeschichtliche Themen. Das Interesse ist dann bei mir später erwachsen.
Heute weiß man, dass diese Spiele von 1984 ein Wendepunkt waren in der olympischen Geschichte, weil das IOC, das damals ja auch quasi pleite war, hatte im Prinzip die gesamten Rechte an das OK verkauft damals. Und das OK unter der Führung des Vermarkters Peter Überroth hatte über 200 Millionen US-Dollar Gewinn erwirtschaftet. Da hatte man auf einmal die Idee, man kann doch mit Olympischen Spielen Geld verdienen. Was ist danach mit der olympischen Bewegung, mit dem IOC passiert?
Also man hat festgestellt, dass man Fernsehrechte ganz anders vermarkten kann, als das vorher der Fall war, dass man Marketing betreiben kann, hat dann Top-Sponsorenprogramme aufgelegt und die Einnahmen aus diesen beiden Hauptbereichen haben sich also, ich weiß nicht, verhundertfacht oder vermehrfacht gegenüber dem, was vorher war. Los Angeles und diese Spiele waren sicherlich eine der Wendepunkte in olympischen Disziplinen. Das IOC war ja notgedrungen in die Situation gekommen, dass sie alle Rechte abdringen wollten, weil die Amerikaner um Überroth hätten es sonst nicht organisiert. Das war deren Bedingung. Wir dürfen alles machen. Im Nachhinein waren sie, glaube ich, froh, weil sie sahen völlig neue Vermarktungsmöglichkeiten und damit auch eine Unabhängigkeit. Und manchmal wird das IOC heute dafür kritisiert, dass es so viel Milliarden Dollar hortet oder angespart hat. Aber das IOC hat immer ein Credo. Wir müssen so viel Geld haben, dass wir zur Not, wenn es wieder mal so weit sein soll, dass wir keinen Bewerber haben, diese Spiele alleine organisieren können. Diese 2, 3, 4 Milliarden müssen wir alleine haben. Und erst dadurch wird das IOC nicht erpressbar und unabhängig.
Nun ist es in den 10 Jahren danach quasi zu einer Konjunktur der olympischen Bewegung gekommen. Es gab unendlich viele Bewerberstädte, kann man sagen. Und das führte zum größten Korruptionsskandal letztlich in der IOC-Geschichte. 1998 ist das enthüllt worden oder ein großes Thema gewesen weltweit in den Medien. IOC-Funktionäre haben sich bestechen lassen dafür, dass sie dann gewissen Städten dann die Stimme vielleicht geben. Ja, man weiß ja nie, ob sie dann tatsächlich für die Stadt gestimmt haben, aber das war der Hintergrund dieser Bestechungsszenarien. Ist das von heute aus betrachtet quasi eine logische Entwicklung gewesen? War das IOC als Gremium vielleicht überfordert irgendwie auch mit einer solchen wirtschaftlichen Expansion?
Also es gab einmal diese Erfahrung aus Los Angeles 84, dass man die Organisation privat organisieren kann. Dann gab es die andere wichtige Erfahrung aus Barcelona 1992, dass eine Stadt anlässlich von Olympischen Spielen wirklich vollkommen umgekrempelt werden konnte und dass sie einen Sprung von, je nachdem wie man sieht, 10, 20 Jahren machte. Barcelona ist heute eine der Top-Adressen, das war nicht so. Barcelona war lange von Franco vernachlässigt worden. Und dieses Ereignis Barcelona ist missinterpretiert worden, dass von vielen Stadtvätern in aller Welt, auch in Deutschland, dass nämlich Olympische Spiele das ideale Mittel sind, um dann, wenn man sie erhalten hat, austragen darf, die jeweiligen Staatspräsidenten erpressen zu können, um ein paar Milliarden, um die Stadtentwicklung voranzutreiben. Und dann ging es nämlich auch nicht nur um die Millionen für die Ausrichtung der Olympischen Spiele, es ging um Milliarden, die in die Städte flossen. Und wo so viel Geld fließt, ist immer eine potenzielle Korruptionsgefahr. Das Problem von Barcelona war, dass die Olympische Bewegung sich missinterpretiert hat als Stadtentwicklungsmaschinerie. Und damit war sie sicherlich überfordert. Das ist nicht das Thema des IOC.
Aber das IOC setzt selber hohe moralische Maßstäbe und viele Mitglieder, hat sich herausgestellt, haben diese moralischen Maßstäbe ja nicht erfüllen können.
Der Salt Lake City-Skandal führt ja dazu, dass 10 Mitglieder von 100, also 10%, viel zu viel, aber jetzt auch 90%, die sauber waren, dann gegangen wurden. Es gab eine ganze andere Reihe von Änderungen. Es wurde demokratisiert. Es ist noch nicht erwähnt worden, das IOC aus seiner Geschichte heraus ist ja eine Organisation, die sich selber kooptiert, wo also die Mitglieder über die neuen Mitglieder. Und das hat man aufgebrochen. Jetzt waren also auf einmal jeweils 15 Weltspitzenverbandspräsidenten dabei, 15 NOK-Präsidenten und Athleten waren auf einmal im IOC dabei. Man hat die Amtszeiten begrenzt, man hat die Altersgrenze eingeführt. Man hat schon relativ kräftig reagiert auf diesen IOC-Skandal.
War das eine gelungene Reform von heute aus betrachtet?
Ja, ich würde sagen.
Oder hätte man das noch radikaler vielleicht machen müssen?
Also was das Thema Korruption betrifft, ist das IOC seitdem sehr deutlich vorangekommen. Nicht, dass man nicht noch mehr machen könnte. In einigen Fällen würde ich sogar sagen, ist es zu weit gegangen. Also es gab dann auch ein Besuchsverbot. Die IOC-Mitglieder durften die Bewerberstädte nicht mehr besichtigen, weil natürlich anlässlich dieser Besuche oft die Korruption dann funktionierte. Das ist aber zu weit gegangen. Ich meine, die IOC-Mitglieder mussten sich nach irgendwelchen schönen Broschüren und Animationen entscheiden und haben die Stadt nicht kennenlernen können. Das war falsch, meines Erachtens. Da hat man das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Aber ansonsten muss man schon sagen, das Ziel ist erreicht worden.
Herr Wacker, Sie waren lange als Direktor des Sportmuseums in Katar tätig und kennen sich auch sehr gut aus mit der brasilianischen Olympiageschichte. Wie betrachtet denn so ein Land wie Doha oder Brasilien solche Skandale?
In Doha ist es so, dass Katar als sehr, sehr junger Staat mit einer Schwierigkeit zu kämpfen hat, mit der alle jungen Staaten zu kämpfen haben, nämlich die nationale Identifikation. Und für neue Staaten, die eben jetzt auch nicht auf eine reiche Geschichte mit vielen Ausgrabungen und alten Kulturen zurückblicken können, ist der Sport ein ideales Medium zur Identifikation. In Katar funktioniert das ganz hervorragend und die Vermarktung auch der Athleten, die man international kennt aus Katar, ist Teil dieser nationalen Identität. Und nicht nur die Bewerbung für Olympische Spiele, auch die Bewerbung für die Fußball-Weltmeisterschaft, für andere internationale Wettbewerbe sehr, sehr erfolgreich war. 2006 waren die Asian Games, die dort stattgefunden haben. Das sind Dinge, die helfen, ein solches Land zu formen und ein solches Land auch zu einen. Insofern ist der Sport da ein ganz, ganz großer Motor, der außerordentlich gut funktioniert. Und das Thema Korruption wird natürlich mit großer Sensibilität gesehen, aber es wird eben so behandelt, wie es überall behandelt wird. Also das konnte man in Brasilien ja, um darauf rüber zu schwenken, auch ganz gut beobachten. Also es ging um schöne Spiele, es ging um hübsche Fassaden und es ging in erster Linie darum, eben das Sportfest abzuliefern und was hinter den Kulissen passiert. Also wirklich die Personen, die schon während der Olympischen Spiele gerade von brasilianischer Seite aus dem Verkehr gezogen worden sind. Also sitzt ja fast jeder im Gefängnis, der in diese Spiele involviert war. Das sind Dinge, die man als Nebenkriegsschauplätze versucht, so weit wie möglich zur Seite zu schieben.
Sie sprechen die Spiele von 2016 in Rio de Janeiro an. Das führt uns irgendwie zur Gegenwart des IOC. Wir wissen irgendwie, dass das IOC heute ökonomisch gut dasteht. Aber ein großes Problem besteht eigentlich immer noch, dass viele demokratische Gesellschaften oder Städte sind ja eigentlich die Bewerber, ablehnt inzwischen diesen Bewerbungen gegenüberstehen. Es gab ja zahlreiche Fälle in den letzten Jahren, wo vor allem bei Winterspielen die Bürger dagegen gestimmt haben und solche Bewerbungen zu Fall gebracht wurden dadurch. Das Image ist ja eigentlich, dass das IOC viel Geld verdient und die Städte bzw. die Regionen viel Geld dafür bezahlen müssen. Ist das eigentlich eine korrekte Wahrnehmung oder ist das inzwischen falsch?
Also zum ersten Teil der Frage, das IOC verdient viel Geld, ja, aber es ist auch mal sehr stolz darauf zu sagen, dass 92-93% aller Einnahmen weitergeleitet werden an die NOKs, und da gibt es sehr viele sehr arme NOKs in der Welt, und an die Spitzenverbände. Also zum Beispiel mein Ruderverband könnte ohne diese Ausschüttung vom IOC mit Sicherheit nicht so seine Sachen veranstalten, wie es das jetzt kann. Der zweite Teil ist, dass die Städte so viel dafür ausgeben. Also ich habe den Eindruck, dass zumindest jetzt beim IOC jede Offenheit da wäre für, ich sage mal, sparsamere Konzepte à la Los Angeles. Sie müssen heute nicht mehr kommen mit einem Konzept, bei dem die ganze Stadt umgestaltet wird. Und ich sage mal, hier auch in Hamburg, das war, glaube ich, wir waren noch Opfer von dieser Idee Rio. Wir können Hamburg völlig neu gestalten. Wir bauen da die ganze, den kleinen Grasbruck um und es wird eine ganz tolle neue Stadt. Und den Sprung über die Elbe, was ja 100 Jahre nicht geschafft haben, an Stadtentwicklung haben. Das sollten die Olympischen Spiele machen. Und dadurch wurde es so teuer. Wenn wir uns beschränkt hätten auf kleine Umnutzung beispielsweise, dann wäre die Zustimmung in der Stadt auch gewesen. Die Leute haben nichts gegen den Sport. Sie haben etwas dagegen, dass heute ganze Stadtquartiere umgestaltet werden, sie davon durch Gentrifikation benachteiligt werden, dass alles teurer wird und dass sie das dann auch noch mit ihren Steuergeldern zahlen sollen.
Also das IOC hat ja im Jahr 2014, als dieses Problem ja virulent war, mit den Volksentscheiden gegen Olympiabewerbung, hat ja reagiert durch diese sogenannte Agenda 2020. Wollte die Bewerbung billiger machen, wollte das ganze Verfahren transparenter machen, beschleunigen. Das hat dann funktioniert aus Ihrer Sicht?
Nee, bisher noch nicht. Nicht so richtig. Also auch Tokio wird teuer und groß. Nochmal, die Stadtväter haben natürlich auch jedes Interesse, die olympische Idee falsch zu interpretieren. Die Stadtväter in aller Welt, außer Hamburg, bewerben sich ja nicht um die Olympischen Spiele, weil sie das tolle Sportfest erleben wollen und weil sie gerne Gastgeber der besten Sportler der Welt werden sollen, sondern weil sie genau in die Position kommen wollen, um ihre Staatspräsidenten um ein paar Milliarden zu erpressen für Stadtentwicklung. Das ist ihr eigentliches Interesse. Und solange dieses die Perzeption ist und nicht Beispiele von vielleicht bescheideneren Bürgermeistern, vielleicht erleben wir es jetzt in Skandinavien, ein neues Modell schaffen, vorleben, kann das IOC eigentlich nicht viel machen, als immer wieder darauf hinzuweisen, ihr müsst nicht so teuer anbieten.
Herr Wacker, welche Rolle haben die Athleten heute?
Also das Postulat ist ja bekannt, das ist ja auch in der Agenda 2020 klar definiert, dass die Stärkung der Athleten eines der primären Ziele ist. Und das kann natürlich funktionieren, indem man dieses Thema, ja, ich nenne es mal Back to the Roots, also Spiele kleiner zu machen, aber Back to the Roots auch in dem Sinne, dass es eben um völkerverbindende Sportfeste geht, primär, und diese politischen Dimensionen oder diese politischen Strukturen, die sich automatisch daraus ergeben, einfach stärker zurückgedrängt werden. Also das ist definitiv ein Postulat, an dem man arbeitet, aber das natürlich noch nicht umgesetzt wird. Aber ich denke, es sind da eine ganze Reihe an Playern und Stakeholdern mit involviert, die an diesen Schrauben eben auch ganz stark mitdrehen. Das ist ja nicht nur das IOC als Verwaltungsinstitution, sondern das sind natürlich ganz stark die Sponsoren und das sind ganz stark natürlich die Ausrichterstädte.
Ja, aber wenn ich mich einmischen darf, hier gibt es schon noch Möglichkeiten, auch schneller voranzugehen. Das IOC ist auf einem Weg, aber es ist schon auch relativ relativ langsam. Also es ist ja in diesem Fall wirklich Deutschland und seine Athleten unter Max Hartung, die gefordert haben, dass die Athleten direkt an den Einnahmen der Olympischen Spiele partizipieren. Und das ist ja wirklich eine merkwürdige Situation. An den Olympischen Spielen verdienen alle. Architekten, Planer, Bauunternehmen, Medien, Vermarktungsgesellschaften,
die Sportverbände.
Die einzigen, die geradezu nichts verdienen dürfen, während der Olympischen Spiele noch nicht mal ihren eigenen privaten Sponsor auf der Brust tragen dürfen. Das sind die Athleten. Ja? Wenn die ihren privaten Sponsor anschließend nach der Olympischen Medaille umhängen, die würden sofort Ärger kriegen. Und das ist schon wirklich merkwürdig, dass der wichtigste Teil in der Wertschöpfungskette außen vor bleibt. Und ich finde die Forderung der deutschen Athleten, die sie auch internationalisiert haben, dass die Athleten, nun wurde 25% gefordert, das ist viel, aber es ist eine plausible Größe. Man sollte die Hauptakteure irgendwie entschädigen. Und das, was bisher geleistet wird, ist zu wenig.
Ja. Herr Wacker, haben Sie eine Idee, wie man sozusagen diesen Prozess beschleunigen könnte oder demokratischer gestalten könnte? Herr Mennig hat ja gerade erklärt, das IOC ist ja ein Gremium, was sich aus sich selbst quasi rekrutiert. Also das heißt, das IOC schlägt ja die eigenen Mitglieder selbst vor und es wird ja nicht demokratisch gewählt, wie das in anderen internationalen Sportfachverbänden der Fall ist. Haben Sie da eine Idee, wie man vorgehen könnte?
Damit ist in meinen Augen das Hauptproblem auch angesprochen, einer Institution, die im Prinzip strukturell sich in den letzten 125 Jahren nur marginal verändert hat. Also gerade die Rekrutierung aus eigenen Reihen ist natürlich eine Schwierigkeit, die dazu führt, dass eben Strukturen auch schwer veränderbar sind. Und dort strukturelle Veränderungen herbeizuführen, hätte natürlich den großen Vorteil, dass man solche Demokratisierungsprozesse auch in der eigenen Institution eben schneller umsetzen könnte, denke ich.
Ökonomisch ist, das haben Sie angesprochen, Herr Mennig, das IOC eigentlich fantastisch gerüstet für die nächsten 10 Jahre mindestens, würde ich meinen. Es gibt lukrative TV-Verträge, die das IOC abgeschlossen hat mit den amerikanischen Fernsehsendern. Wie sehen Sie denn das IOC sonst aufgestellt, abgesehen von diesen ökonomischen Dingen? Ist es quasi gerüstet irgendwie für die Anforderungen der Zeit?
Also ich glaube, das hängt ja eng zusammen. Nicht? Wenn es, sagen wir mal, sportpolitisch die Interessen der jungen Leute nicht fühlt und trifft, dann wird es auch finanziell Probleme bekommen. Ich bin deshalb... Ich habe jetzt keine Sorge ums IOC, aber ich bin weniger euphorisch als Sie, weil es schon so zu sehen ist, insbesondere bei den Jugendlichen in den entwickelten Ländern, dass meines Erachtens der Stellenwert von Olympischen Spielen fällt. Dazu gibt es heute viel zu viele andere Ablenkungsmöglichkeiten, Unterhaltungsmöglichkeiten. Früher war das etwas Tolles, wenn man deutscher Meister wurde oder Olympiateilnehmer war. Der Stellenwert ist heute geringer. Das sehen Sie auch an den Zahlen der Sportler, der jungen Menschen, die zum Sport gehen wollen. Heute definieren sich viele Jugendliche über die Zahl der Likes und Followers, die sie in den sozialen Medien haben und nicht über irgendwelche Laufzeiten, die sie erreichen können. Es gibt den E-Sport, der irgendwie bisher nicht in die olympische Agenda passt, aber natürlich einen Großteil der Jugend irgendwie absorbiert. Und das IOC muss sich Gedanken machen, wie es sein Programm, und das geht bis hin zu der Frage, wie das in die Städte integriert wird. Müssen das immer so Stadien, Betonschüsseln sein oder kann man das auf der Straße auch mehr machen? Wie ist sein Programm so immer wieder innoviert, neu definiert, dass es an dem Puls der Jugendlichen in aller Welt dran bleibt? Und ich habe den Eindruck, dass man vieles probiert über die Jugendspiele. Das ist das Ventil des IOCs, weil man da flexibler ist mit den Verbänden, weniger Abstimmung braucht. Aber ich glaube schon auch, dass wir noch nicht sicher sein können, dass das immer so weitergeht.
Wenn man sich das Programm für die Olympischen Sommerspiele in Tokio anschaut, 2020, dann sieht man eine neue Sportart, nämlich Skateboardfahren. Das ist ja quasi ein Reflex auf sowas. Es gibt natürlich im Wintersport die Snowboard-Wettbewerbe. Herr Wacker, reicht das?
Die Reflexe kommen zu spät, weil Skateboard ist ja jetzt keine Trendsportart mehr. Das war es mal vor 20 Jahren. Aber was man eben beobachten kann, ist, dass die Sportaffinität von jungen Menschen, also gerade der Generation Y und Z, eine extrem hohe ist. Aber die Bereitschaft im Verein, sich sportlich zu organisieren, ist wesentlich geringer geworden. Das heißt, es gibt mehr Menschen, die zwar Sportaffinität mitbringen, aber es ist der individualisierte Sport oder der Sport, der eben in losen Gruppen, vor allem über digitale Instrumente organisiert wird. Und da, glaube ich, steckt so ein ganz zentrales Problem. Das heißt also, Sport, der sich nicht organisieren lässt, ist ein Sport, an dem Organisationen dann auch schlecht rankommen. Also beim Skateboarden ist es ja so, Skateboarden ist im Prinzip lange, lange Jahre, Jahrzehnte ein unorganisierter Sport gewesen. Das heißt, man hat sich getroffen, indem man sich eine SMS geschickt hat oder zuvor angerufen hat und dann fand ein Event statt. Und das sind Dinge, die eben über Organisationen schwer fassbar sind.
Vielleicht irgendwie zur Ausgangsfrage zurückzukommen. Welche Idee repräsentiert das IOC heute aus Ihrer Sicht und wie muss sich das womöglich ändern, um die Probleme, die Sie angesprochen haben, in den Griff zu bekommen, Herr Mennig?
Also die olympische Idee, da ist wahrscheinlich Herr Wacker noch kompetenter als ich, ist ja in der Olympischen Charta eigentlich gut beschrieben. Es ist schon noch dieses stärker, weiter, höher eine wichtige Komponente. Aber, und das muss man schon auch sagen, immer unter fairen Bedingungen. Und dazu gehört also natürlich Dopingfreiheit, Korruptionsfreiheit. Und ganz wichtig, und da ist das IOC, glaube ich, wirklich vorbildlich, ohne jegliche Diskriminierung. Im IOC, in der olympischen Familie und den olympischen Sportlern eine Diskriminierung nach der Hautfarbe oder ähnliches, da ist die olympische Familie viel weiter als alle anderen.
Also gerade um an das anzuknüpfen, was Sie eben sagten, Herr Mennig, ich fand es bemerkenswert, dass es also einer kleinen Gruppe von Menschen vor 125 Jahren gelungen ist, also diese Ideale bereits zu formulieren und diese Ideale, die Sie zu Recht beschrieben haben, als vom IOC wirklich gut umgesetzt, formuliert haben in einer Zeit, in der Kolonialismus eine große Rolle spielte, in der ein Rassismus gesellschaftlich durchaus anerkannt war, da sich hinzustellen und sagen, also wir versuchen diese Brücken zu schlagen und diese Barrieren zu überwinden, indem wir Sportspiele, internationale Sportspiele organisieren, das ist außerordentlich großartig und zeigt letztlich auch, wie aktuell die Ideen eines Pierre de Coubertin waren. Also eine internationale Öffnung von Sportveranstaltungen unter dem Diktum der Völkerverständigung im Zeitalter der Friedensideen. Also das sind alles Werte und Ideen, die damals definiert worden sind, die absolut aktuell und Gültigkeit haben.
Das Deutschlandfunk Sportgespräch, 125 Jahre Internationales Olympisches Komitee mit Erik Eggers und seinen Gästen Wolfgang Mennig, Olympiasieger 1988 im Rudern und Professor für Wirtschaftswissenschaften in Hamburg, sowie Dr. Christian Wacker, Vizepräsident der Internationalen Gesellschaft der Olympiahistoriker ISOH. Sie können dieses Sportgespräch wie gewohnt gerne online nachhören oder auch als Podcast abonnieren. Details dazu bei uns im Netz deutschlandfunk.de/sport. Und in der kommenden Woche hören Sie hier bei uns im Deutschlandfunk ein Sportgespräch mit Toni Kroos, Deutschlands nach Titeln erfolgreichstem Fußballer aller Zeiten.